Bayern 2 am Sonntagmorgen. Sie hören die Positionen. Nun ein Beitrag von Jehovas Zeugen in Deutschland.
Herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung. Heute geht es um die Frage: Ist der Glaube an Gott vernünftig? In Afrika oder im Nahen Osten wäre das keine Frage. Natürlich muss man an Gott glauben. Wie sieht das bei uns aus? Wir haben das mal getestet und auf der Straße einige gefragt: Was meinen Sie, ist der Glaube an Gott vernünftig?
Also ich denke, dass jeder seine eigene Meinung darüber haben sollte.
Ich glaube nicht an Gott. Holocaust und was Kindern angetan wird, ich würde sehr gerne an Gott glauben, aber ich kann es nicht.
Sicher, die sind mehr als vernünftig, notwendig, weil sonst das Leben keinen Sinn macht.
Es gibt zwar was irgendwie Übersinnliches, aber ob da oben jemand sitzt, glaube ich nicht.
Also da bin ich jetzt leicht überfordert. Also aus meiner Sicht, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht.
Vielleicht geht es Ihnen ähnlich wie der Dame zum Schluss. Da fragt der Enkel nach Gott, der Kollege bekennt sich als Atheist oder die Bekannte meint, Gott sei die Natur. Und wie reagieren wir? Viele weichen da einer Diskussion lieber aus. Sie fühlen sich einfach unsicher. Es geht schon los mit der Frage, wer oder was ist überhaupt Gott?
Im Duden-Wörterbuch wird Gott zum einen als höchstes übernatürliches Wesen definiert, das als Schöpfer das Schicksal der Menschen lenkt. Zum anderen könnte man unter Gott gemäß dem Duden auch die als personal gedachte Naturkraft verstehen. Viele vermeiden den Begriff Gott lieber ganz und sprechen von einer höheren Intelligenz. Auch beim Wort Glauben verstehen nicht alle dasselbe. Viele meinen, Glauben heißt eigentlich nicht wissen. Gemäß der Bibel ist es jedoch das Überzeugtsein von dem, was man nicht sieht. Jeder von uns glaubt, wenn man so will, an Dinge oder Personen, die er noch nie persönlich gesehen hat. Wir glauben, dass Napoleon und Julius Caesar gelebt haben, dass es Atome gibt und Funkwellen. Direkt gesehen haben wir weder die einen noch die anderen. Wir glauben an ihre Existenz, weil es dafür stichhaltige Beweise gibt.
Wie sieht es nun mit Gott aus? Jesus Christus sagte gemäß dem Bibelbuch Johannes Kapitel 1, Vers 18, »Kein Mensch hat Gott jemals gesehen. Daher können wir nur an ihn glauben, oder eben nicht.« Glaubt man nicht an Gott, stellt sich natürlich die Frage, wo sonst alles um uns herum herkommt. Viele verweisen auf die Evolution. Aber auch an die muss man glauben. Denn niemand von uns war dabei, als das Universum oder das Leben entstanden ist.
Angenommen, man findet beim Graben eine kreisrunde Metallplatte mit geometrischen Mustern. Dann käme niemand auf die Idee, die Platte sei das zufällige Produkt unzähliger chemischer Prozesse über einen riesigen Zeitraum hinweg. Und keine noch so gelehrte Erklärung könnte uns davon abbringen, diese Platte einem intelligenten Hersteller zuzuschreiben.
Betrachten wir mal mit derselben Logik die Formen und Strukturen in der Welt um uns herum. Nehmen wir zum Beispiel das Gehirn.
Das menschliche Gehirn ist das komplexeste System im uns bekannten Universum. Gemäß dem Brockhaus besteht es aus über 10 Milliarden Nervenzellen. Jede von ihnen kann bis zu 10.000 Verbindungen mit anderen Nervenzellen eingehen. Das wäre so, als würde jeder der 7 Milliarden Erdbewohner ein paar tausend Telefonstandleitungen zu anderen Menschen unterhalten. Kein heutiger Computer kommt damit. Und selbst wenn es irgendwann gelingt, einen ähnlich komplexen Computer zu bauen, käme niemand auf die Idee, der Computer hätte sich von selbst entwickelt. Doch das Gehirn kann ja nicht nur wie ein Computer Informationen verarbeiten. Wir können damit die Schönheit der Natur bewundern, Musik genießen, Neues erfinden, glauben und lieben.
Blinder Zufall oder genialer Geist? Wir haben dazu mit Dr. Jens Reich gesprochen. Er ist Mikrobiologe und Mitglied des Deutschen Ethikrats. Wir wollten wissen, ob er an etwas Höheres glaubt.
Ich sehe einfach das Gesamte der Natur, alles, was mir als Mensch in meine Sinne entgegenkommt, als etwas so außergewöhnlich Wunderbares und Unerklärliches an, dass ich also solche Fragen in dieser Richtung beantworte.
In dem Gespräch erklärte der Mikrobiologe, wie seine wissenschaftliche Arbeit seine Vorstellung von Gott beeinflusst hat.
Ich beschäftige mich ja mit dem Versuch, das Leben der Zelle theoretisch zu verstehen und arbeite seit Jahrzehnten an Ideen und Vorstellungen, wie man diese unglaublich geregelte Komplexität schon einer einfachen Körperzelle mathematisch beschreiben kann. Und ich bin aber immer noch am Anfang. Im Augenblick beschäftige ich mich mit Eisenstoffwechsel des Organismus. Da geht es dann also darum, dass jede Zelle in unserem Körper muss ihren Eisenhaushalt als Spurenelement, das einerseits Spurenelement ist, andererseits hochgiftig ist. Da geht es also darum, wie diese 10 hoch 14 Zellen, die wir in unserem Körper haben, wie die Integration des ganzen Organismus funktioniert. Das gehört zu den Wundern, die ich Ihnen eingangs als Wunder geschildert habe. Diese unglaubliche Offenheit, Geregeltheit, Sinnhaftigkeit, ohne dass man sagen kann, ohne dass man vordergründig sagen kann, da sitzt überall der liebe Gott drin und steuert das und das und das und das. Ich könnte mir vorstellen, ein deistisches Weltbild. Wenn ich die Tätigkeit des Schöpfers also als Naturwissenschaftler und nicht als Bibelgläubiger beschreiben will, dann würde ich sagen, das ist schon eine überwältigende Leistung, meinetwegen die Naturgesetze geschaffen zu haben, die ja unabänderlich gelten, plus die ganze Sache in Gang gesetzt zu haben.
Wenn man wie Herr Dr. Reich zu der Überzeugung gelangt ist, dass eine höhere Intelligenz hinter der Natur stehen muss, stellt sich als nächstes die Frage, handelt es sich dabei um eine unpersönliche Kraft? Oder gibt es einen Schöpfergott, dem wir vielleicht sogar irgendwie näher kommen können? Wir haben dazu zwei ehemalige Atheisten interviewt. Von ihnen wollten wir wissen, wie sie zum Glauben an Gott gefunden haben und wie sich Gott ihnen darstellt. Da ist zunächst Matthias Wöste, gelernter Speditionskaufmann und heute Angehöriger eines christlichen Ordens. Was hat ihn zum Glauben veranlasst?
Gott war für mich keine Realität. Ich habe mich sehr für Evolution interessiert. Da habe ich gehört, dass jemand, der Mathe, Geschichte, Bio und Chemie an der Uni in Essen unterrichtet, dass der an Gott glaubt. Und da bin ich zu dem hingefahren, weil ich gesagt habe, ein offensichtlich intelligenter Mensch, der auch noch in diesen Fächern unterrichtet, glaubt nicht an die Evolution. Wie kann das sein? Und da hat mir dieser Mann gesagt, gib mir die erste Zelle und ich schenke dir den Rest der Evolution. Und das war eine Sache, die hat mich sehr tief berührt, weil die Aussage dahinter ist, erkläre mir, wie aus toter Materie durch Zufall und Zeit etwas so Komplexes wie eine lebende Zelle entstehen soll. Wenn du mir das erklären kannst, dann glaube ich dir alles andere mit Bindegliedern und dem Rest der Evolution. Und das hat mich nicht mehr losgelassen, das hat mir in mir gearbeitet.
Wie sieht Matthias Wöste Gott heute? Ist Gott für ihn nur eine höhere Intelligenz oder eine Person mit Charaktereigenschaften?
Wenn man an spielende Tierjunge denkt, daraus kann ich Gottes Liebe erkennen, dass er offensichtlich ein freudiger, ein glücklicher Gott ist. Und so kann man verschiedene Eigenschaften Gottes an den Dingen um uns herum erkennen, wie das menschliche Gewissen, kann man sich nach der Evolution überhaupt nicht erklären, spiegelt die Gerechtigkeit Gottes wider. Also für mich ist Gott eine Persönlichkeit.
Auch der Rechtsanwalt Martin Picherer glaubte eine Zeit lang nicht an Gott.
Im frühen jugendlichen Alter, vielleicht mit 10, 11, war ich davon überzeugt, es gibt einen Gott. Aber als man dann in die Pubertät eintritt und man die Dinge mehr und mehr hinterfragt, kommen dann Zweifel und letztendlich hat sich das dann bis dahin gesteigert, gerade sicherlich auch durch schulischen Unterricht in Philosophie und Psychologie, dass man plötzlich an einen Punkt kommt und man so verwirrt ist und man an gar keinen Gott mehr glaubt.
Was hat ihn überzeugt?
Letztendlich, was mich überzeugt hat, ist tatsächlich das Universum und die Ordnung, die im Universum herrscht. Dass es bei geringen Abweichungen von Planetenlaufbahnen eben überhaupt nicht mehr möglich wäre, Leben auf der Erde zu haben. Das war für mich einfach ein Argument dafür, da muss eine höhere Intelligenz dahinter gesteckt haben. Und ich hatte mich eben parallel auch sehr stark mit dem Inhalt der Bibel auseinandergesetzt. Und das hat mich überzeugt, dass die Bibel wirklich von Gott inspiriert ist und dass in letzter Konsequenz dann tatsächlich auch Gott hinter diesem ganzen Werk stehen muss.
Und auch an ihn wieder die Frage, was Gott für ihn ist.
Gott ist kein abstraktes Wesen. Die Bibel sagt ganz klar aus, es ist eine Person, er hat eine Persönlichkeit und er hat Charaktereigenschaften. Es gibt Beispiele, Dutzende Beispiele in der Bibel, die bezeugen, dass Gott die Menschen sogar einlädt, eine Freundschaft zu ihm aufzubauen. Und man merkt auch sehr deutlich, je mehr man sich mit Gott beschäftigt und mit der Bibel beschäftigt, desto persönlicher wird das Verhältnis zu ihm.
Offensichtlich sind die beiden zu der Überzeugung gelangt, dass ein Glaube an Gott vernünftig ist. Sie haben Gott als Person durch die Natur und die Bibel kennengelernt. Und diese Möglichkeit hat jeder von uns.
Erinnern Sie sich an den letzten Sonnenuntergang. Man braucht kein Dichter zu sein, um zu spüren, wie tief im Innern etwas berührt wird. Natürlich kann man das Farbspiel physikalisch erklären. Nur erklärt uns die Wissenschaft nicht, warum wir das als wunderschön empfinden. Wir könnten jetzt noch lange weiterreden vom Gerechtigkeitssinn und vom Mitgefühl und vor allem von der Liebe. All das kann nicht mit einer unpersönlichen Kraft erklärt werden, sondern nur mit einem Schöpfer, der Eigenschaften hat. Die Bibel sagt dazu in Römer Kapitel 1, seine unsichtbaren Eigenschaften werden seit Erschaffung der Welt deutlich gesehen, da sie durch die gemachten Dinge wahrgenommen werden. Natürlich sollte Gott nicht vermenschlicht werden. Die Bibel beschreibt Gott jedoch eindeutig nicht als unpersönliche Kraft, sondern als Person. Gott ist auch nicht ein namenloses Etwas. In 2. Mose, Kapitel 6, Vers 2 sagt er selbst, ich bin Jehova. Die Bibel beschreibt Gott als fühlende und mitfühlende Person mit Eigenschaften, unter denen die Liebe die wichtigste ist.
Nur, warum gibt es dann so viel Leid in der Welt? Das ist eine sehr berechtigte Frage. Die biblische Erklärung würde den Rahmen der heutigen Sendung sprengen. Fragen Sie ruhig bei nächster Gelegenheit einen Zeugen Jehovas danach.
Es wäre schön, wenn diese Sendung Sie in Ihrem Glauben an Gott bestärkt hat. Wenn also irgendwer Sie mal nach Gott fragen sollte, dann erzählen Sie ihm doch einfach von der Zelle und dem Gehirn, von Tierjungen und dem Sonnenuntergang.
So viel zu dem heutigen Thema, ist es vernünftig, an Gott zu glauben? Wir würden uns freuen, wenn wir Sie bei unserer nächsten Sendung am 15. August, Sonntagmorgen um 6:30 wieder begrüßen dürfen. Dann geht es um das Thema, ist die Bibel wirklich Gottes Wort? Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.jehovaszeugen.de. Für heute wünschen wir Ihnen noch einen angenehmen Sonntag.
Sie hörten eine Sendung von Jehovas Zeugen in Deutschland. Wir machen darauf aufmerksam, dass es sich dabei um keine redaktionelle Leistung des Bayerischen Rundfunks handelt.